Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Howie Auerzen, fondé podcast Mitty Bells. Avec le Nils, fondé SSMP. Wir reden über richtig sitzen auf den Maschinen, richtig fahren durch die Schlamm, richtig runtergehen in die Kurve. Herzlich willkommen bei dem Podcast Le Technik.
Herzlich willkommen, liebe Leute. Servus, moin, moin und hallo allerseits bei Le Technik, unser Technik-Podcast für all unsere Techniker da draußen. Liebe Patronen, liebe Bärs, liebes Bärsiversum. Ich sitze hier mit dem Nils. Wie sieht's aus bei dir?
Och, bei mir sieht's ganz gut aus. Apropos Techniker, ich warte so ein bisschen auf meinen Internet-Provider-Techniker, damit meine Leitung wieder heile wird.
Ja, was ist denn da los eigentlich,
ey? Ach, frag nicht nach Sonnenschein. Wir haben so eine herrlich lange, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe eine lange Leitung bei uns in der Butze und da haben wir so einen Verlust zwischen, naja, wir gucken mal. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
Ja, bist du noch mit dem Kabel eingesteckt oder wie? Ist die WLAN-Verbindung so schlecht bei euch?
Ja, nee, ich glaube, ich habe ein paar Probleme mit dem WLAN-Kabel. Das scheint ein bisschen zu lang zu sein. Ich dachte eigentlich, das war kürzer.
Verstehe. Der WLAN-Kabelwitz, der ist einfach auch immer gut. Der ist immer gut.
Es ist wirklich so geil. Bringen. Ja, ich finde es auch immer so lustig, wenn du dann Leute dabei hast, die in gewissen Themengebieten voll die Professoren sind und richtig viel Ahnung haben, aber von IT zum Beispiel nichts wissen. Und wenn du dann so diesen WLAN-Kabelwitz droppst, dann siehst du einfach nur so in so leere Gesichter oder guckst, dass die dann einfach nur sagen, ja klar, hatte ich auch schon das Problem oder sowas.
Nils, aber hör jetzt bitte auf zu reden, weil du neigst dazu, Witze zu erklären, ne? Und dann werden die echt nicht besser.
Ach, Mann, ey, lass mich doch.
Ist schon im SSMP aufgefallen, dass du das liebst.
Ja, es tut mir leid, wenn Chris halt nicht mitkommt, da kann ich ja auch nichts für.
Das K in unserem Namen steht für Kompetenz, oder was ist denn hier, Qualität?
So, das K steht für Qualität.
In unserem Namen ist kein K. Und deswegen ist das witzig, Leute.
Du bist so ein Assi. Ja, ja.
Ich hab gestern von Chris übrigens eine Voice-Message bekommen, also von deinem Chris.
Ja.
Du wärst unverkäuflich, hat er mir gesagt. Ich habe ja letztes Mal gefragt, wie hoch die Ablösesumme ist. Aber er sagte, er wär einverstanden mit einer Dauerleihgabe. Sag ich auch, okay. Eh billiger.
Alles klar, ich merke das schon.
Wenn du auserzählt hast, dann kann ich dich einfach zurückgeben, retour. Ne? Schön. Ja, schön, wie mit dir hier wie eine Ware umgegangen wird.
Ne? Ich wollte gerade sagen, du bist ja echt wie so der typische Amazon-Verkäufer, der nach einem halben Jahr das Produkt wieder zurückschickt, nur um sich das Neueste zu holen.
Ja, sicher.
Du bist ja aber auch ein linkes Ohr, ey. Aber Howie, Leute, ich muss natürlich auch die Frage zurückstellen, wie geht es dir denn? Du hörst dich ja so qualitativ hochwertig an.
Ja, du kleine Maus, ey. meinst du mich jetzt als Person oder meinst du die Qualität meiner Stimme? Weißt du selber nicht, ne?
Ich meine sowohl als auch, aber allein schon die Tatsache, dass du das so hinterfragst, sagt schon einiges aus.
Leute, wir haben eben vorweg ein bisschen Briefing gemacht und da war ich nicht so gut drauf, sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe einen kleinen Kater heute, aber ich habe gesagt, Nils, wenn wir jetzt anfangen zu podden, ne, da ich sagte, ich bin die Sonne, ich bin die Sonne in der Leitung hier. Aber es ist vom Ton auch schon echt besser geworden, ne? Kann das sein?
Oh, ganz ehrlich, bevor ich jetzt irgendwie darauf eingehe, ich habe lustigerweise in deiner Stimme keinerlei Unterschied gemerkt zu vorher.
Ach, scheiße. Doch nicht so guter Schauspieler, wie ich dachte.
Oh, wie herrlich. Och, wie geil ist
das denn? Oh. Naja. Ja, Leute. So. Leute, also wir haben uns auf jeden Fall heute mal wieder hier mit Corona-Abstand von 130 Kilometern getroffen.
Oh, hast du nachgeschaut?
Da kann nichts passieren. Nee, weiß ich, wahrscheinlich sind es mehr. Ich weiß nicht, Hannover. Oder 130 kann ungefähr sein, ne?
Ich habe Bremen, Hannover. Ganz ehrlich, in Erdkunde hatte ich immer eine 4. Ja. Hat sich auch nicht gebessert.
Hätte mal einen Petz hier, du. Der hat LK gehabt, Leistungskurs. Das sagt er immer wieder, wenn wir unterwegs sind. Immer wenn ich sage, guck mal, wir müssen hier lang, sagt er so, wer hatte den Erdkunde-LK?
Das ist der Hammer, das ist richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Genau, da Howie mich mal wieder hat sitzen lassen, so um eine Viertelstunde, hatte ich dann die
Musst du das jetzt erwähnen?
Ja, ich muss das erwähnen, damit ich
musst
dir
halt
immer
schön... eine Aspirin einschmeißen hier.
Ich muss dir immer schön einen reindrücken, weil ich weiß, dass irgendwann kommt es wieder zurück. Und dann ist es
da
immer
kommt
ausgeglichen.
Richtig was zurück, das sag ich dir. Naja, du, ich könnte jetzt eine lustige Geschichte erzählen von gestern, aber ganz ehrlich, unser Format hier soll nicht so lange dauern, deswegen mache ich das nicht. Spare ich mir mal auf. Wir haben gestern nämlich den ganzen Nachmittag geschraubt in der Garage. Das war wirklich lustig.
Oh, das ist natürlich richtig geil. Da hoffe ich mal, dass du mit Fry zusammen irgendwie so eine Spezialfolge in Frys Schrauberzeit aufnimmst, wo du dann mal so ein bisschen diese Garagengeschichten erzählst. Oder allgemein, so ein Format Geschichten aus der Garage. Wir haben da eine neue Woche, passt doch für ein neues Format.
Man merkt, dass du noch nicht so lange im engsten Kreise bist, Nils. Wir haben ja Schraubergespräche schon lange als Format etabliert. Ach so. Und da haben wir gestern eine neue Folge aufgenommen. Und Fry war unser Ehrengast gestern. Es gab so quasi ein Crossover, weil der gerade nicht schrauben kann. Ich spoiler hier schon mal. Der hat sich nämlich richtig übelst die Hand verletzt. Beim Bier holen. Ehrlich jetzt. Aber wer die Geschichte hören will, die ist echt spektakulär und endete in der Notaufnahme. Die gibt es wirklich in der nächsten Folge Schraubergespräche.
Oh, das ist mein richtig schöner Cliffhanger. Aber apropos Cliffhanger, wir haben 5 Minuten schon wieder um. Wir wechseln mal. Und zwar in der Zeit, wo Howie mich hat sitzen und warten lassen, habe ich natürlich die Aufgabe bekommen, damit ich die ganze Arbeit mache in seinem Format, damit er sich nur daneben setzen muss, so wie man Howie halt eben auch kennt.
So kennt man mich,
Und zwar haben wir einen wunderbaren Hörerkommentar bekommen, relativ kurz, aber dafür knackig. Und da ging es um mehr oder minder einen klassischen Fahrfehler. Ich weiß nicht, wollen wir den netten Herrn an dieser Stelle mal grüßen?
Ja, Shoutouts an dich, Georg, an der Stelle. Mit Georg habe ich witzigerweise gerade eine neue Folge Bearcast aufgenommen. Die kommt.
Nein, geil.
Warte mal, wann kommt der hier raus? Diese Woche. Vielleicht ist sie jetzt schon draußen. Und zwar habe ich mit Georg geredet, intensiv nochmal über die Rallye Bosnia, an der er wirklich seit ein paar Jahren schon teilnimmt und Teil auch vom Team ist. Sehr, sehr spannend.
Geil.
Und über Reiseziel mit dem Motorrad Neuseeland nochmal intensiv. Das war auch wirklich sehr, sehr spannend.
Ah, oh, das finde ich eine richtig geile Nummer.
Ja, das hört euch mal an. Und Georg ist also meines Erachtens, also was ich so gesehen habe und wie ich ihn kennengelernt habe, wirklich ein ambitionierter auch Offroader. Also er hat auf jeden Fall richtig Laune dran. Ich glaube, dass der auch echt gut fahren kann. Aber was er da im Video zeigt, das zeigt uns, dass wir darüber reden sollten.
So sieht es nämlich ganz genau aus. Wer vielleicht Georg so ein bisschen auf den sozialen Medien und gerade auch YouTube vielleicht ein bisschen folgen möchte, der findet den unter GS-Kutscher und kann da auch gerne mal ein bisschen die Videos auschecken. Ich weiß nicht, willst du das Video, worauf er sich bezogen hat, in die Shownotes hauen?
Das haue ich natürlich rein und ich glaube so Minute 21 schreibe ich noch dazu, da ist ungefähr die Stelle, um die es jetzt gehen wird und Georg ist natürlich auch auf dem Discord bei uns, liebe Patronen, also ihr könnt ihn da auch direkt mal kontaktieren und ihm danken für diesen Impuls, der auch sehr witzig ist, muss ich mal sagen.
Es ist wirklich lustig und vor allem, also am Anfang hatte ich mir den Hörerkommentar durchgelesen, habe dann auf Minute 21 vorgespult, habe das gesehen und dachte mir, ey, das könnte auch perfekt in so eine Fail-Compilation 2020 reinpassen oder sowas.
Ja, vor allem, was da so im zweiten Schritt passiert. Ne? Aber gut, es ist vielleicht mal wirklich von vorne. Nils, deine Aufgabe ist es jetzt, ich habe dir Hausaufgaben gegeben, ich bin der Lehrer, dass du mal eben referierst, einmal hier zusammenfasst, was hast du denn da gesehen?
Genau, und zwar haben wir von dem lieben Georg den Hörerkommentar bekommen, wo er sinngemäß geschrieben hat, dass kleine Fehler immer passieren können und in dem Beispiel gerade besonders der Fehler passiert ist, dass beim Bergabfahren nur die Hinterradbremse genutzt wurde und beim Bergauffahren nur die Vorderradbremse. Und
ist ein Klassiker, oder?
Genau, ist es wirklich ein Klassiker. Manche Leute wissen es nicht besser, dann passiert der Fehler schnell, weil man ja denkt, oh, wenn ich jetzt die Vorderradbremse ziehe, dann gehe ich über den Lenker und wenn ich die Hinterradbremse ziehe, da bin ich auf jeden Fall safe. Ja, und das ist ein sehr schönes...
Da muss ich schon mal einhaken, Nils, das ist ja mein Job hier. Ne? Ist das deiner Meinung nach sowas Instinktives, was man macht, wenn man gerade vom Straßenmotorradfahren kommt?
Ich hätte gesagt, auf jeden Fall. Also, oder selbst wenn man die Vorderradbremse nimmt, dass man, wenn man dahingehend noch keine Erfahrung hat, dass man dann sogar die Vorderradbremse nur super zaghaft anfasst und ganz viel mit der Hinterradbremse macht. Und zu welchem Problem das Ganze führen kann, sieht man nämlich auch in dem Video und einmal kurz auditiv erklärt.
Ja.
Der liebe Georg fährt in eine Senke rein, unten ist ein bisschen Matsch mit ein bisschen Wasser und dann geht's direkt wieder hoch.
Das war ganz schön viel, Alter.
Ja, das war wirklich viel. Ich habe das auch gesehen, dachte mir, ey, mit dem Moped willst du da hochfahren, Hut ab. Aber er hat es zum Schluss doch geschafft, mit der Hilfe von, glaube ich, 4 anderen Leuten.
Ja, Teamwork.
Und zwar sieht man wunderbar, dass die anderen Kollegen, mit denen er unterwegs ist, sehr schön durchfahren, den Schwung ein bisschen mitnehmen und dann halt eben auch oben wieder rausfahren. und bremstechnisch das Ganze auch super läuft. Und als Georg dann reinfährt, sieht man wunderbar in dem Part, wo es anfängt, im Abhang ein bisschen schlammig zu werden, dass er anscheinend nur die Hinterradbremse nutzt und ganz geschmeidig durchrutscht. Und durchrutscht in Form von wirklich, ja, wie mit einem Schlitten auf der Skipiste.
Aber echt, ey.
Das ist wirklich genial, ist weil man sieht wirklich die vorigen Leute, wie sie langsam runterfahren, alles perfekt passt. Und dann kommt Georg angerast und man denkt sich, sag mal, willst du nicht irgendwann bremsen? Bis er dann doch tatsächlich am Baum hängen bleibt und dadurch dann gebremst wurde. Das ist sehr passend. Und mit dem Abschnitt würde ich auch erstmal tatsächlich anfangen. Und zwar das allgemeine Bergabfahren. Und Howie, da die Frage an dich. Warum ist es denn etwas bescheiden, nur die Hinterradbremse zu nutzen, wenn man bergab fährt?
Weißt du, was ich ein bisschen irritierend finde an der ganzen Nummer ist, dass mein Trainer, mein erster Instructor, den ich mal hatte bei einem Offroad-Training, der mir auch das so beigebracht hat, vor allem mit der Hinterradbremse so zu arbeiten. Und ich glaube, dass man das am Anfang bei den nämlich nicht so frickligen Aktionen auch absichtlich macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Didaktik da so funktioniert, weil ich erstmal ja ein Gefühl entwickeln muss und so weiter. Mhm. Und erst wenn es richtig steil und vor allem ich gar keine wird und ich keine Traktion mehr habe, gar nicht mehr, dann muss ich ihn halt zu anderen Mitteln greifen. Ich habe später erst bei einem späteren Kurs, den ich gemacht habe, das war, glaube ich, über Touratec oder so, da habe ich erst gelernt, dass die Vorderradbremse natürlich, die viel bessere Alternative ist, wenn sie mit Bedacht eingesetzt ist. Was war nochmal deine Frage?
Ich habe schon gemerkt, sag mal, sitzt dir vielleicht noch der Sekt von gestern so ein bisschen in? meine Frage war, was denn im schlimmsten Fall oder was allgemein passieren kann, wenn ich jetzt eine etwas steilere Abfahrt habe und nur mit der Hinterradbremse bremse? Beziehungsweise auch ein, du kannst ja vielleicht auch ein Beispiel nennen, vielleicht hast du selber eins oder eins mal gesehen, neben dem von Georg, weshalb man sowas nicht machen sollte.
Also das größte Problem, was ich da erfahren habe in der Vergangenheit ist, dass ich bei einer Abfahrt ja logischerweise physikalisch das Gewicht vorne habe auf dem Vorderrad. Das heißt, ich habe hinten auch viel zu wenig Druck überhaupt. Das heißt, wenn ich da nicht eine super aggressive Stolle habe hinten, woher soll da irgendwie eine Verminderung, so eine Reibung entstehen, ne, damit ich überhaupt langsamer werde? Mhm. Und was mir halt schon natürlich oft passiert ist, ist, dass das Heck einfach querulant ausbricht hinten, dass es nach rechts und links schlingert, dass ich null Verzögerung eigentlich habe und ich runterslide wie so ein Schlitten, wie Georg eigentlich auch da. Und jetzt ganz allgemein gesagt, ich habe keine Kontrolle über die Fahrt. Ich kann das Tempo und gar nichts kontrollieren eigentlich. Das wäre so meine Antwort.
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich kann keine Bremskraft entwickeln, weil ich nicht genug Druck drauf habe. Und das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Oh, womit kann man das denn schön vergleichen? Das kann man, glaube ich, mit einer schnelleren Fahrt auf der Straße vergleichen. Es gibt in der Fahrschule gibt es immer so schöne Lehrvideos, wo gezeigt wird bei einer Notbremsung auf dem Moped, was passiert, wenn man nur die Hinterradbremse betätigt. Und was passiert dann im Gegensatz dazu, wenn man Hinterrad- und Vorderradbremse zusammen nutzt? Und da sieht man auch immer schön, dass der Bremsweg deutlich verkürzt ist. Es liegt ja einfach daran, dass das Motorrad über das Vorderrad schieben möchte und wenn ich die Vorderradbremse betätige, ich eben diese ganze Masse besser aufhalten kann, wenn man so möchte.
In der Fahrschule lernt man das eigentlich auch so, aber da ist man halt auf der Straße, ne? Und ich glaube, man hat so eine Urangst in sich drin,
dass
vorne das Vorderrad dann wegrutscht.
Ey, wenn ich überlege, was ich, als ich noch kleiner war, also vor so 40 Zentimetern, was ich damals mit den ganzen Fahrrädern gemacht habe, weil ich von Anfang an Mountainbike hatte und nicht wusste, dass es auch Fahrräder gibt mit nur einer Bremse am Lenker und dass diese eine Bremse dann auch nur die Vorderradbremse ist. Und ich hatte, ich weiß es noch ganz genau, irgendwie von einem Nachbarn das Fahrrad und der hatte so eins, wo nur die Vorderradbremse am Lenker ist. Und ich habe total viel Gas gegeben und wollte auf so einer Schotterstrecke richtig cool mein Hinterrad wegdriften lassen und habe volle Kanne in eine Vorderradbremse reingegriffen und bin richtig über den Lenker geflogen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Urangst, die man logischerweise immer dabei entwickelt. Aber man sollte echt immer im Kopf haben, man kann es immer schön vergleichen mit einer Notbremse auf einem Straßenmoped, immer beides gekoppelt nutzen.
Genau. Und also bei mir ist es auch so, warum ich auch lange Zeit diesen gleichen Fehler auch gemacht habe, ist, weil ich ein ausbrechendes Hinterrad, mit dem komme ich gut klar, weißt du? Das kann ich gut wieder einfangen. Vorne darf es nicht ausbrechen, weil das erfordert ganz viel Geschick, das wieder einzufangen vorne. Da liegt man ganz schnell auf der Fresse einfach. Oder man fällt vorne rüber im schlimmsten Fall.
Ja, aber genau das ist halt das Spielchen. Und da, das ist dann auch wieder so ein bisschen die Erfahrung, ne? Wie viel Gefühl habe ich tatsächlich für meine Vorderradbremse? Mhm. Und die Erfahrung kommt einfach mit der Zeit. Also da ist es, da kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich überlege gerade, wie ich mir das angewöhnt hatte.
Ich habe sonst Übungen, die ich kenne.
Ja, perfekt. Dann erzähl du ruhig zuerst und dann kann ich ja von mir erzählen.
Und zwar war ich vor ein paar Jahren auf einer Motocross-Strecke mit der großen Reise-Enduro und da war eine sehr steile, lange Abfahrt. Also für so eine große Maschine fand ich sehr steil und lang. Und der Instructor meinte, pass auf, macht mal ein Spielchen. Also ich war tatsächlich in dieser fortgeschrittenen Gruppe und er meinte, wir suchen uns jetzt mal eine etwas fricklere Aufgabe. Ihr macht ein Wettrennen darunter. Und gewonnen hat der als letztes ankommt unten. Füße dürfen nicht auf dem Boden. Ne?
Ja, perfekt.
Und dann waren wir gezwungen, so langsam wie es geht. Und dann musst du mit der Vorderradbremse arbeiten. Und hier nochmal ein kleiner Trick, um das zu üben, um das Gefühl zu entwickeln dafür und so weiter. Fahrt Zickzacklinien. Ne? So könnt ihr nochmal langsamer fahren. So kriegt ihr nochmal mehr die Herausforderung auch auszubalancieren. Und sehr, sehr konzentriert die und dosiert die beiden Bremsen einzusetzen. Also das fand ich eine sehr, sehr gute Übung und ich war scheiß gut da drin.
Öfter
mal den zweiten Platz geschafft.
Ich wollte gerade sagen, das Ganze kannst du ja jetzt nochmal unter Beweis stellen dieses Jahr, wenn das böse C es zulässt in unserem Teilwochenende. Ja. Da wirst du dann sehr viel Spaß haben und ich weiß jetzt schon, wer über den Lenker gehen wird. Ich hoffe nur, mein Motorrad hält das aus.
Du hast ja keine Scheibe.
Ja gut, das ist auch wieder ein Argument. Nein, aber das ist tatsächlich eine gute Übung. Und wer super viel Angst hat, der kann es einfach mal probieren, auf einer ebenen Fläche ein bisschen Gas zu geben. Muss am Anfang auch nicht mehr als Schritttempo sein. Und einfach nur mit der Vorderradbremse das gesamte Moped zum Stehen zu bringen. Weil sobald ich ein bisschen schneller als Schritttempo fahre, ist vollkommen klar, dass ich nicht voll in die Eisen gehen kann. Unter der Prämisse, dass ABS ausgeschaltet ist natürlich, dass ich nicht voll in die Bremsen gehen kann, sondern dass ich langsam anfange zu bremsen und dann immer stärker werde. Vergleichbar vielleicht wie mit einem Auto. Wenn ich zu einer Ampel fahre, die rot ist, und bremse an, gehe ich ja auch nicht voll in die Eisen, sondern ich bremse langsam an und erhöhe meinen Druck. Und so kann man das Ganze auch vergleichen, dass man so Gefühl bekommt dafür, okay, wann greift die Vorderradbremse eigentlich zu 100% oder nahezu 100% und wann kann ich sie schleifen lassen? Denn ganz interessantes Thema aus dem Motocross-Bereich, vielleicht kennst du es auch, Howie, dieses Vorderradbremse schleifen lassen nutzt man zum Beispiel auch, wenn man eine plane Fläche hat mit tiefem Sand, wo viele Rillen drin sind und auf dieser Fläche muss ich eine 90-Grad-Linkskurve fahren. Dann lasse ich die Vorderradbremse meistens schleifen, damit mein Vorderrad immer Traktion hat, weil das Heck kann ja ausbrechen, ist ja egal, aber dass ich mit dem Vorderrad mir selber eine Spur baue.
Nee, da sage ich jetzt mal, da muss ich mal ehrlich sein, wusste ich nicht.
Ist echt nicht?
Richtig geiler Move.
Ja, gut. Ja, nice one. Okay, da merkt man halt einfach, du hast keine Ahnung vom Motorradsport, aber tust so, ist schon in Ordnung.
Erzähl nochmal ganz, ganz langsam. Vielleicht mache ich das ja mal wieder instinktiv richtig. Also, ich habe eine flache Ebene, so wie wir das in der Kaschuba übrigens sehr viel hatten mit Sand.
Ja.
Und ich habe ein Problem, das war nämlich genau mein Problem in der Kaschuba.
Ah, das ist natürlich interessant.
Und dann noch Gepäck.
Genau, das kommt dann auch noch mit dazu. Also, ich bin im Tiefsand. Wir gehen davon aus, der Tiefsand hat schon mehrere Rillen, weil, was weiß ich, 20, 30 Fahrer kurze Zeit vor euch schon da durchgefahren sind und wir dementsprechend verschiedene Spuren haben. Das heißt, wir haben dementsprechend auch nicht die Möglichkeit da, eine Spur zu wählen und in dieser Fahrspur durchzufahren, sondern wir müssen uns selber eine neue Fahrspur erkämpfen.
Ja.
Und das machen wir, indem wir auf die Kurve zufahren und wirklich die Vorderradbremse leicht schleifen lassen. Man sieht das immer sehr gut bei MotoGP-Wettbewerben. Wenn die an eine starke oder enge Kurve ranfahren, richten sich die Leute auf und die Front des Mopeds staucht sich ein, weil die ganz viel mit der Vorderradbremse üben. Und durch dieses Einstauchen sorge ich ja dafür, dass ich Grip auf dem Vorderrad habe und der gesamte Druck der Masse des Motorrads plus vielleicht auch meiner Masse mit auf dem Vorderrad liegt. Dadurch kann ich sorgen, dass mein Vorderrad nicht von Spur zu Spur springt oder wegrutscht, sondern dass ich tatsächlich möglichst gerade in der Spur bleibe.
Ja, interessant. Nils, von der Idee hatte ich auch das wirklich im Hinterkopf in der Kaschubai. Ich habe versucht, immer ganz viel Gewicht vorne drauf zu kriegen, aber mit der schleifenden Bremse vorne, Das ist, kannte ich jetzt noch nicht.
Das ist aber tatsächlich auch eine Nummer, da muss man sich so super dran gewöhnen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es auf einer Motocross-Maschine, natürlich logischerweise auf einer Trailer, deutlich einfacher umzusetzen ist als auf einer Reise-Enduro, weil mit einfach Koffern nochmal andere allen, Hebel. Ne? Also das nicht unbedingt, sondern hauptsächlich bezogen auf die Kraft, die ich als Fahrer aufwirken muss, um meine Bremse zu ziehen. Okay. Weil beim, das wirst du merken, wenn du mal auf der Trailmaschine stehst, das kannst du alles mit einem Finger bedienen. Und wenn du einen Finger nur an der Bremse oder an der Kupplung hast, kannst du dich halt besser auf Gas geben oder andersweitig drauf konzentrieren. Also das ist immer so ein bisschen die Sache. Da muss man gucken, dass man da so den richtigen Weg findet. Im Zweifelsfall ist es aber auch so, dass man sich übertrieben gesagt, wenn man jetzt eine größere Maschine hat, so doll auf den Tank setzen sollte, wie es nur geht. Wenn man eine Kurve fährt, vorausgesetzt. Nicht, wenn man eine gerade Strecke hat. Da ist das ein bisschen dämlich.
Ja, verstehe. Nils, bevor wir es aber aus dem Auge verlieren, lass uns mal zurück zu Georg.
Genau.
Also das wäre so der erste große Tipp gewesen an der Stelle, mehr wie die anderen zu fahren, die auch im Video zu sehen sind. Vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen.
Genau, also wenn ich bergab fahre und gerade auch wenn es rutschig ist oder es steiler ist, ist es unabdingbar, dass ich Vorderrad- und Hinterradbremse verwende. Da kann man sich immer merken, immer ein Tickchen mehr Vorderradbremse als Hinterradbremse. Denn dadurch sorge ich dafür, wie ich vorhin schon in der Kurvenfahrt erklärt habe, dass mein Vorderrad immer Druck hat und in der Spur bleibt und mein Hinterrad nicht ausbricht. Das heißt, wenn ich jetzt in beide Eisen gehen würde, wäre das Worst-Case-Szenario, dass ich mit beiden Rädern wegrutsche. Ich möchte aber vorne bremsen, damit ich die Masse aufhalte und hinten bremse ich unterstützend.
Also das wenn ich jetzt ganz wichtig, das genau so abzuspeichern.
Genau, wenn ich jetzt eine prozentuale Aufteilung haben möchte, dann würde ich sogar tatsächlich sagen, zwischen 65% und 70% mit der Vorderradbremse und dementsprechend zwischen 30% und 35% bremse ich mit der Hinterradbremse.
Ja, genau.
Vielleicht kann man das so ein bisschen besser abspeichern.
So, jetzt
zur anderen Seite.
Durchs Wasser durchzurödeln. Ne?
Genau.
Und jetzt geht es auf der anderen Seite aber wieder steil hoch und es ist leider auch wenig Grip da.
Genau, und wir gehen auch direkt mal vom Worst-Case-Szenario aus, das sieht man bei Georg nämlich auch in dem Video, dass ich bergauf fahre und irgendwann Grip verliere und auf der Schrägen stehe.
Ja.
Und jetzt habe ich, das ist ja wirklich die bescheidenste Situation, die man schlichtweg haben kann. Das ist auch einer meiner Hass-Situationen tatsächlich.
In einem Anfängerkurs, Nils, da sagt man dir an dieser Stelle, aber da sieht das auch anders aus, das Gelände in der Regel, da sagt man, okay, Zeit gefahrlos zu wenden am Berg, würde man jetzt sagen. Okay, das ist aber hier nicht
möglich gewesen.
Möglich, weil es so schmal ist, weil es, da unten ist gleich wieder das Wasser und das wäre vielleicht der Moment, Leute, wo ihr spätestens jetzt kurz auf Pause drückt und euch das einmal anschaut.
Tatsächlich, also genau, wir können ja mal die Situation nochmal via Audio beschreiben. Also man hat eine relativ schmale Rinne, es ist matschig, man hat 2-3 Fahrspuren nebeneinander, man hat sich eine ausgesucht und dadurch ist es einfach unmöglich, eine saubere Wende am Hang durchzuführen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich theoretisch gesehen hätte, wäre, entweder schaffe ich es irgendwie auf der Schrägen anzuhalten und wieder anzufahren oder ich muss mich rückwärts runterfahren lassen. Oder andere Nummer, wenn ich keine Kontrolle drüber habe, versuche ich einfach nur abzuspringen. Das sind im Prinzip so die drei Sachen. So, wir bleiben mal in der Situation, wir sind angefahren und wir stehen am Hang. Howie, ich übergebe mal an dich das Wort. Was ist das Schlimmste, was man machen kann?
Das Schlimmste ist Panik bekommen und vom Gas gehen und versuchen irgendwie zum Stillstand zu kommen, weil jetzt der Moment ist, wo es nur eins oder null gibt. Oder? Also ich würde wirklich unten im Wasser würde ich zusehen, dass ich echt ein bisschen Groundspeed kriege und behalte.
Okay. Ja, genau, das auf jeden Fall, aber die Situation du bist schon auf der Schräge du hast schon Traktionsverlust, also du stehst im Prinzip und es gibt entweder nur die Möglichkeit, du bringst das Ding irgendwie zum Stehen oder halt eben nicht.
Dann würde ich im Arsch ganz nach hinten aufs Hinterrad.
Ich will von dir wissen, was das Schlimmste ist.
Das Schlimmste?
Ja.
Was ich machen kann?
Ja.
Das Schlimmste, genau, was ich machen kann, ist voll am Gas ziehen und Gewicht nach vorne. Das habe ich früher immer gemacht.
Das ist das eine Ding. So. Und um Howie jetzt mal so ein bisschen zu entlasten seiner Katerstimmung, was ich meinte ist, ihr fahrt hoch, habt schon Traktionsverlust, ihr steht praktisch schon auf der Stelle und es gibt auch keine Möglichkeit, nochmal Traktion neu aufzubauen. Das heißt, ihr kommt zum Stillstand und ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass das Motorrad steht. Das Schlimmste, was ich dann machen kann, ist Kupplung ziehen und nichts anderes zu machen. Also Gas wegnehmen und Kupplung ziehen.
Ja. Okay, stimmt. Weil dann, absolut basic, ja.
Genau, weil dann rutsche ich nämlich nach hinten durch und habe auch keine Motorbremse oder ähnliches oder keine Leistung, die da eventuell zwischenhält.
Und was das ist mal passiert, ja.
Ja, genau. Und was man da dann dementsprechend aber auch nicht machen sollte, als Gegensatz zum Bergabfahren und nur mit der Hinterradbremse bremsen, ist es jetzt beim Bergauffahren so, dass ich nicht unbedingt nur mit der Vorderradbremse bremsen sollte, weil logischerweise ich auch da nicht unbedingt Traktion habe, genau. Und ich rutsche wieder runter.
Ah, okay.
Gerade wenn es ein bisschen schlammig ist.
Idee, Nils.
Ja, super gerne.
Das habe ich auch mal so gelernt, dass man dann wirklich anhält, am besten ersten Gang drin lässt. Und weil das wissen vielleicht viele nicht, die Erfahrung noch nicht gemacht haben, die Motorbremse ist im Prinzip die geilste Bremse am Berg, weil sie sehr ausgeglichen ist, weil sie das ganze irgendwie die ganze Maschine besser hält. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Weil ja alles im Motorrad drinne auch noch dann für dich arbeitet. Und ich dann mit Motor aus und der Kupplung mit kleinen Kupplungsschüben langsam den Berg wieder runterrolle, um einen neuen Versuch machen zu können.
Ja, zum Beispiel. Das ist auch nochmal eine gute Nummer. Da hast du vollkommen recht. Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Untergrund komplett schlammig ist und wenn ich jetzt weiter Gas geben würde, ich durch den Traktionsverlust trotzdem nach hinten hin runterrutschen würde, würde ich auf jeden Fall versuchen, Vorderrad- und Hinterradbremse wirklich einfach reinzuhauen. So dolle reinzutreten, wie ich kann, in der Hoffnung, dass ich dann Traktion kriege. Wenn ich dann dennoch rutsche, dann muss man auf jeden Fall gucken, dass man irgendwie vernünftig das Moped zur Seite legt und irgendwie vom Moped runterkommt. Weil dann ist vollkommen klar, ist Traktionsverlust einmal nicht mehr aufzuhalten, dann sollte ich dafür sorgen, dass ich mich selber schütze. Und wirklich, behalte bitte im Kopf, Selbstschutz geht vor Motorradschutz. Viele Leute wollen das nicht glauben. Aber da sind schon die schlimmsten Sachen passiert. Ich habe einen älteren Herrn mal kennengelernt im Motorradtrail. Der hatte eine alte klassische Trailmaschine aus 1960, war das, glaube ich. Ein super schönes Ding. Und der hatte gerade einen neuen Tank aufgezogen, ist durch Steinfeld gefahren, ist ein bisschen umgekippt. Und weil er gesehen hat, dass das Motorrad kippt, hat er sein Knie unter zwischen Tank und Stein gelegt, damit der Tank nicht kaputt geht. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht erzählen. Er flucht bis heute noch, dass er diesen Fehler gemacht hat. Also wirklich, im Zweifelsfall springt irgendwie ab. Es rettet euch im Zweifelsfall wirklich Gelenke.
Das ist ja das, was wir in der Offroad School tatsächlich auch immer groß rausschreien. Let it go, let it go.
Genau.
Wenn ihr euch entscheidet, dass ihr Gelände fahrt, Leute, diese Maschine wird nie mehr so aussehen, wie sie vorher aussah.
Ja, es ist so.
Freundet euch damit an, euer Körper ist wichtiger. Und das fängt schon da an, ich finde, dass du bist jetzt schon wieder unter Motorrad gelandet, aber das fängt schon da an, wenn ich versuche, krampfhaft das Ding zu halten. Da fängt das schon an, nämlich da verziehe ich mir schön Bänder, Muskeln und sonst was, indem ich einfach versuche, die Maschine festzuhalten. Gerade bei den großen Maschinen richtig kacke.
Ja.
Und genau. So eine Verletzung dauert ein Jahr, bis wenn da was gerissen ist. Das ist richtig kacke, Leute. Scheiß drauf.
Genau das ist das Spielchen. Und habt bitte auch im Kopf, ich habe jetzt zwar gerade gesagt, wenn ihr am Hang steht und aus irgendeinem Grund anhaltet, dass ihr in Vorderrad- und Hinterradbremse reingreift, ist es natürlich vollkommen logisch. Wenn der Hang zu steil ist, kann es auch sein, dass ich über das Hinterrad rüberkippe. Aus irgendeinem Grund auch immer. Das bedeutet, ich bin am Hang, der Hang ist super steil, Vorderrad- und Hinterradbremse ist komplett drin und aufgrund meiner Gepäcktaschen zum Beispiel und weil ich mein Gewicht aus irgendeinem Grund gerade hinten habe, fängt an, mein Vorderrad zu steigen. Das heißt, da muss ich wirklich ein Feingefühl entwickeln, dass ich merke, okay, wie ist mein Motorrad gerade ausbalanciert? Das hat natürlich auch viel mit Erfahrung mit dem Motorrad zu tun. Also wie gut kann ich mein Motorrad einschätzen? Und sobald das Vorderrad irgendwie anfängt, hochzugehen oder zu steigen, Hinterradbremse loslassen und wieder dafür sorgen, dass es möglichst gerade ist.
Ne? Mehr also das dazu in unserem Wheelie-Spezial demnächst.
Ja, es ist aber wirklich so. Also keep in mind, wenn ich bergab fahre, mehr Vorderradbremse als Hinterradbremse verwenden. Wenn ich bergauf fahre und aus irgendeinem Grund da aber wieder rückwärts runterrolle, beide Bremsen erstmal ziehen, dass ich auf der Stelle stehen bleibe und dann gerne entweder das, was Howie gesagt hat, machen, Motor aus, ersten Gang drin lassen und dann die Kupplung immer leicht kommen lassen, sodass ich immer Stück für Stück weiterrolle. Das ist quasi
die Safe-Variante, die halt genau. immer geht. Die ist nicht schick, die ist nicht schön, aber es funktioniert.
Genau. Alternativ kann man das dazu auch noch machen, das kommt aber immer darauf an, wie ich gerade stehe und wie schwer mein Moped ist, dass ich genau dasselbe über meine Vorderrad- und Hinterradbremse mache. Das heißt, ich kann das Moped laufen lassen, mache vielleicht auch den ersten Gang drin, aber habe die Kupplung gezogen und lasse immer Vorderrad- und Hinterradbremse Stück für Stück schnappen, dass ich immer Stück für Stück weiter runterrolle. Das ist noch so die andere Alternative. Also immer im Kopf haben, egal ob ich bergauf oder bergab, immer wenn ich bergab rolle, sagen wir es mal lieber so, immer wenn ich bergab rolle, möchte ich das Rad entschleunigen, was näher am Boden ist. Nee, das hört sich jetzt irgendwie blöd an. oder was tiefer steht, sage ich jetzt mal. Trifft es das besser? Wenn ich bergab fahre, das Vorderrad?
Ja.
Genau, das Vorderrad bremsen. Und wenn ich halt rückwärts bergab fahre, das Hinterrad bremsen.
Ja. Das ist die Herausforderung hier im Podcast, mein Lieber.
Ja, es ist wirklich so. Aber das ist ja das Schöne.
Und ich möchte, red das mal zu Ende, bitte.
Nee, ich bin schon fertig. Ich werde zum nächsten gekommen. Okay. Also erzähl ruhig.
Ach so, wir haben noch einen Punkt, ist schon halb.
Nee, ich wollte nämlich gerade sagen, dass wir eine Punktlandung gelandet haben.
Ach so, abschließend möchte ich noch einmal eine grundsätzliche generelle Klugscheißerei loswerden vom Oberlehrer. Ganz ernst gemeint. Ich glaube, und das sieht Georg inzwischen, glaube ich, ganz genauso, so blöd es klingt, eigentlich war das zu schwer in dem Moment für das, was er da instinktiv abrufen konnte. Und heute wüsste er wahrscheinlich sehr ganz genau, wie er da durchfährt. Aber das spricht einfach dafür, dass man sowas in einfachen Momenten auch übt. Das fängt nämlich da an, so meine Jungs sagen immer zu mir, Howie, ey, du musst die ganze Zeit Spielereien machen, wenn wir unterwegs sind, die ganze Zeit. Wenn wir irgendwo kurz eine Pause machen zum Durchatmen, ne, dann gucke ich immer schon links und rechts, während die anderen ihre Beefy essen, gucke ich immer schon so, oh, kann ich hier mal ganz kurz ins Gelände, kann ich mal irgendwo kurz hier rumballern. Weil da oft so Kleinigkeiten sind, die mache ich mir schwer. Weißt du, was ich meine? Da kommt man ganz, ganz leicht wieder raus. So, wenn diese Abfahrt nicht klappt, dann fahre ich einfach links weg und sowas. Wenn ihr sowas seht, nehmt das immer mit, übt es einfach, weil das bringt euch dann in den Momenten, wo ihr es braucht, so viel. Dann könnt ihr solche Programme abspulen. Ihr merkt ja hier auch in Folge 2 wieder, dass ich das echt nicht so, muss ich mal sagen, Nils, ich kann das echt nicht so gut erklären wie du, aber ich glaube, viel habe ich tief im Gehirn abgespeichert an Bewegungen, weißt du? Es gibt ja so ein Bewegungsgedächtnis.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dieses Muskelgedächtnis.
Das macht auch voll Spaß, mit dir drüber zu reden, weil dann viel so raus, du bist so ein bisschen wie eine Offroad-Therapie für mich. So, du holst aus meinem Innersten, holst du was hervor, weißt du, an die Oberfläche.
Das ist schön. Oh, das hast
tut
du
gut, darüber
schön
mal
gesagt.
Zu sprechen.
Das freut mich tatsächlich. Aber tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, da möchte ich gerne nochmal anschließen. Und zwar ist es wirklich super wichtig. Und Leute, bitte lasst euch nicht, wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid, zu irgendwas belatschern. Wenn ihr euch unsicher seid in Dingen, lasst es links liegen und kommt in der nächsten Woche nochmal vorbei, wenn ihr euch sicher fühlt. Genauso mache ich das auch im Trailsport. Und deshalb, toi, 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 habe ich mir bisher auch noch nicht wirklich schlimm wehgetan. Wirklich. Bleibt dabei, so wie beim Alkohol, kennt euer Limit. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und bleibt auch bitte dabei. Lasst euch nicht überreden. Und wenn
euch
ihr
kein
immer
Beispiel
mit
an mir.
das ist richtig. Und wenn ihr mit einer größeren Gruppe unterwegs seid, die euch immer wieder versucht zu belatschern, sprecht das vorher an, steckt klar eure Grenzen und sagt, wenn ich das nicht kann, dann fahre ich da nicht mit. Punkt. Ist es keine Schande. Ganz im Gegenteil, es zeigt eigentlich eher eure Stärke, weil gerade Leute, die sich vielleicht unsicher sind oder die neu in der Fahrergruppe mit da drin sind, die trauen sich vielleicht, das nicht zu sagen, aber Leute, macht es. Mache ich genauso und auch wenn ich mal einen dummen Spruch kassiere, ist es mir egal. Hauptsache, mein Moped ist heile und ich bin heile.
So ist es einfach und bei mir trifft das übrigens krass auf die Straße zu. Also wenn ich habe ja kaum noch, also früher hatte ich mehr Leute, mit denen ich auch schnell auf der Straße unterwegs war und da kam für mich auch oft so eine Grenze, wo ich dann gesagt habe, nee Leute, das ist mir einfach zu risky und ich habe das Gefühl, ich habe hier null Kontrolle und das gefällt mir nicht. So.
Finde ich super klasse. Hast du auch nochmal sehr schön gesagt. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, bevor wir jetzt noch irgendwie 20.000 andere Dinge belatschern, würde ich mir super gerne wünschen von den Leuten, die das hören, gebt uns einfach irgendwelche Fahrsituationen, die euch widerfahren sind, vielleicht mit einem Videobeispiel. Und wenn euch die Sachen nicht widerfahren sind, ihr aber denkt, ey, was ist, wenn ich mal in so eine Situation komme? Schreibt uns auch, beschreibt uns die Situation, gebt uns das Ganze schriftlich mit oder als Audiokommentar, dann spielen wir das Ganze hier ein, wenn ihr möchtet. Und dann können wir darüber schnacken. Das wäre eigentlich klasse. Das wäre so mein Wunsch fürs nächste Mal oder allgemein für die nächsten Folgen.
Okay, dann kommen wir zum Ende unserer zweiten Folge. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, Nils, und ich bin einfach stolz, dass wir es geschafft haben, hier in nur mit 3 Minuten plus. Okay.
Ich tatsächlich auch, gerade wenn ich an unsere 2 Stunden Spezialfolge denke.
Ja, die ganz wunderbar war. Bitte mal anhören, ja?
Ja, die war wirklich wunderbar. Feed. Ich habe auch schon viel positives Feedback bekommen.
Ja, sehr schön, ich auch. Dann okay, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, euch allen da draußen auch. Bis bald, ne? Sauber bleiben.
Genau so machen wir das. Ciao.